heute. Alexander Tassis, Bühne frei.
Ja, ich freue mich wie immer, diesen schönen Rahmen bei euch zu sein. Das nette kleine Werk, beim letzten Mal war es ja das allerdickste Buch, was ich geschrieben habe, so ein ganz großes DIN A4-Werk mit 500 Seiten und 1000 Fußnoten. Das ist nun das dünnste Heftchen, was ich jemals geschrieben habe, aber trotzdem wichtig, wie ich befürchte. Ich habe im Jahr 2024 den bezaubernden Aufsatz der Deutschen Bischofskonferenz Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar gelesen. Und ihr wisst ja, also zumindest wenn man nach meinen Fußnoten meiner Werke geht, ich habe schon mehr als ein Buch in meinem Leben gelesen. Und dieser Aufsatz ist wirklich das Dämlichste, was ich in den letzten 56 Jahren in die Finger gekriegt habe. Also so etwas, es ist nicht das Erschrecken der Inhalt, sondern dass es keinen Inhalt hat. Es wird überhaupt nicht auf Völkischen Nationalismus, was das ist, nicht eingegangen, man weiß es nicht. Man ist nach den 20 Seiten genauso klug wie zuvor. Der spannendste Satz ist vielleicht noch derjenige gegen die AfD. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, den zu zitieren, aber auf diesem Niveau geht das die ganze Zeit, wie aus dem Parteiprogramm der Grünen oder was, nach mehreren Radikalisierungsschüben dominiert inzwischen vor allem in der Partei AfD eine völkisch-nationalistische Gesinnung. Ah, ja, das geht da so 17 Seiten weiter. Und das Schlimme ist, neben der Inhaltslosigkeit dieses Quarks, der einstimmig von 56 deutschen Bischöfen verabschiedet worden ist, daneben her, dass es eben auch politische Auswirkungen hat, so ein Dreck. Der Papst hat natürlich nur nach Aktenlage und nur nach Lage, was sie beschlossen haben, der Heilige Stuhl in Rom definiert nach diesem Papier die Kirchenausschlüsse von AfD-Mitgliedern in der katholischen Kirche. Da hat es ja schon einige Fälle gegeben. Und da man so ein Papier halt verabschiedet hat, hat man eine Rechtsgrundlage, um das zu tun. Dass diese Rechtsgrundlage vollkommener Schwachsinn ist, eine, der sich auch gar nicht lohnt zu rezipieren, das nimmt irgendwie keiner mehr wahr. Das Ganze liest sich, als hätte irgendwie ein Referent, ein bekiffter und besoffener Referent der Deutschen Bischofskonferenz, eine KI fehlgesteuert, um dann eine antifaschistische Schrift draus zu machen. Es ist wirklich furchtbar. Aber immer wenn ich mich ärgere, hat es natürlich einen positiven Ausdruck. Ich dachte, das kannst du jetzt auch nicht stehen lassen. Ich habe ja in meinem Buch Volksbegriff, das war das erste, was ich hier vor 4 Jahren oder so mal vorgestellt habe, herausgearbeitet, ohne die Bibel, weil es mir vollkommen klar war, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass die Bibel ein Buch des Volkes ist, ein Buch für das Volk, ein Buch, das den Volksbegriff grundlegt für das Abendland. Das habe ich gar nicht erwähnt in diesem Buch. Und jetzt muss man wahrnehmen, das ist ja vor 8 Jahren erschienen, dass überhaupt bestritten wird, dass die Bibel den Volksbegriff überhaupt beinhaltet, dass das Wort in der Bibel gibt. Das ist natürlich vollkommen irre, und zwar von der Deutschen Bischofskonferenz. Ich muss, und da sind ja auch wieder einige Fußnoten auch in diesem Heftchen drin, allerdings einige Theologen und auch einige linke Theologen wirklich auch wieder in Schutz nehmen. Das ist keineswegs so, dass dieser ausgebrochene Irrsinn, also in der Deutschen Bischofskonferenz müssen die da irgend so ein Virus gehabt haben an dem Tag, als sie das beschlossen haben, dass dieser ausgebrochene Wahnsinn beschränkt sich wirklich auf die obersten Kirchenkreise. Es ist nicht so, dass wenn man heutige moderne, also auch von Gender-Theologinnen selbst Werke liest, dass selbst diese Kreise wissen irgendwie mehr als die Deutsche Bischofskonferenz. Und in einigen Fußnoten, ich zitiere dann hier immer gerne Linke, wenn es sehr wichtig ist, um sich einfach abzusichern. Die Gender-Theologin Karin Hügel weist also eindeutig nach, dass wenn in der Lutherbibel das Wort Bruder steht, steht halt in der Bibel Volksgenosse in der Bibel. Das ist das, was auch immer unser Fraktionsvorsitzender Dr. Christoph Berndt immer sagt. Und so ist es halt. Also es ist vollkommen, wie soll ich sagen, eigentlich in der Theologie und in der Frühneuzeitforschung, aus der ich ja komme, vollkommen unbestritten, was ich euch heute erzähle. Allerdings bei den Machthabern in der Kirche gilt das wahrscheinlich irgendwie als rechtsextrem. die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht also wirklich Papiere, wo selbst linke Gender-Theologinnen nachweisen, dass es nicht so ist. Und da fehlt einem dann wirklich die Sprache. Aber da sie mir eben nicht fehlt, will ich in der nächsten Dreiviertelstunde mal erzählen, was in unserer grundlegenden Schrift der Bibel halt so steht. Man mag gläubig sein oder nicht. Man mag auch immer was vom Gottesbegriff oder wie auch immer halten, was man möchte. Aber als Frühneuzeithistoriker weiß ich natürlich, dass vom 15. bis 18. Jahrhundert alle Philosophen, auch die Antikirchlichen, sich natürlich mit der Bibel auseinandersetzen. Also, mit anderen Worten, das, was schon in der Schrift der Deutschen Bischofskonferenz steht, die Bibel hätte also überhaupt gar keinen Zusammenhang etwa mit der deutschen Nation und so weiter, ist ja bereits falsch. Wenn wir nur eben als Frühneuzeithistoriker gucken, was hat denn die Bibel jetzt mit Deutschland zu tun, das kann man ja nicht einfach wegwischen, sondern die Vorfahren dieser deutschen Erzbischöfe, dieser verkommenen Sippschaft, waren Reichsfürsten. Die haben unsere Westgrenze, die haben unsere Ostgrenzen, die haben unsere Südgrenzen, die haben unsere Nordgrenzen verteidigt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Erfolgreich. Das waren Erzbischöfe, die die Weltkirche geführt haben. Das waren Erzbischöfe, die Päpste geworden sind im 15. Jahrhundert und im 11. Jahrhundert und im 13. Jahrhundert. Das war noch eine deutsche Weltkirche, die eben führend war in der Welt, weil wir halt das Kaiserhaus stellten. Das Kaiserhaus haben wir gestellt, weil wir eine katholische Nation waren und nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind, diese ganzen Dinge. Das Heilige Reich heißt Heiliges Reich, weil es biblisch gegründet ist, weil die Bibel sagt, nach dem Römischen Reich geht die Welt unter, das wollte man nicht. Also hat man in der Translatio Imperii Karl dem Großen das Römische Reich eben übertragen, das dann in der Verwicklung der deutschen Geschichte dann im 9. Jahrhundert zu uns Deutschen gekommen ist, nach Arnulf von Kärnten. Das ist alles Bibel, das hat etwas mit Deutschland zu tun. Und unsere deutschen Bischöfe, also die Nachfahren der Reichsfürsten des Heiligen Reiches, bestreiten diese Zusammenhänge. Es ist so nackt, das heißt, sie bestreiten es noch nicht mal, sie erwähnen sie nicht einmal. Das findet überhaupt nicht mehr statt. Die Bibel ist also erstens eine paradigmatische Geschichte eines Volkes, so steht es ja auch in dem Ankündigungsschreiben hier zu meinem kleinen Vortrag, welches sich in der Heiligen Schrift zur Schöpferkraft, zum Gott in Verbindung setzt. Dies geschieht, wenn man das ganz wertfrei sagt, in Geschichten, die relativ zu anderen Heiligen Schriften, so schreibe ich hier, modern, humanoid, also ohne mythische Wesen außerhalb der Engel, individuell, klar personalisiert, chronologisch, zeitlich nachvollziehbar und real historisch geordnet sich vollziehen. Die Bibel fängt an mit der Schöpfung und endet mit dem Untergang der uns bekannten Erde in der Apokalypse. Und dazwischen ist, was man sich vielleicht sind einige da, die noch nie die Bibel in der Hand gehabt haben, das soll es ja geben heutzutage, das ist ja wirklich ein reines Geschichtsbuch. Es ist quasi mit Jahreszahlen für jedes Jahrtausend, etwa ab 1200 vor Christus bis 150 nach Christus laufen die Geschichte ab. Alexander der Große findet in der Bibel Erwähnung und so weiter und so fort. Alles das, was das jüdische Volk in Israel an Interaktion gehabt hat, findet sich in der Bibel. Das ist der Inhalt des Buches. Und was hat das mit Deutschland zu tun? Naja, weil sich die deutsche Nation eben im 8. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert, wie gesagt, in diesem Geistesraum befindet. Deutschland wird christianisiert und damit verstaatlicht, also im modernen Sinne verstaatlicht. 817 bekommen wir unseren Volkspatron verliehen, den heiligen Michael, den Erzengel. Und im Verlauf des 9. Jahrhunderts bekommt dann das entstehende Heilige Römische Reich den Reichspatron, den heiligen Mauritius, den schwarzhäutigen Führer der römischen Legion, der im Magdeburger Dom das Ottonengrab ziert oder vielmehr die Säulen dort. Mit anderen Worten, diese Bibel ist ein nationales Buch, auch von Deutschland, auch von uns, auch von Ihnen, auch wer nicht gläubig sein sollte. Unser Leben, wie wir es heute führen, unsere Sprache, die sich ja vor allem aus der Philosophie der beginnenden deutschen Metaphysik und der Mystik des 11. und 12. Jahrhunderts entwickelt als Wissenschaftssprache. Also gerade wenn wir uns auf einer hohen geistigen Ebene auseinandersetzen, tun wir das, ob wir das jetzt wollen oder nicht, in der Auseinandersetzung mit biblischer Sprache, mit Meister Eckhart und anderen Leuten. Diese Menschen haben auf dieser Grundlage unsere herrliche deutsche Sprache geformt natürlich auch auf christlicher Grundlage. Wir haben weiter in der Bibel als einen entfaltenden Aspekt eben die Reflexion des Volkes in der deutschen Literatur. In meinem Volksbuch schreibe ich ja, dass bereits um 1250 wir eine entwickelte deutsche Staatswissenschaft haben unter dem kaiserlichen Staatslehrer Luckert von Bebenburg, wo wir alle, also Mitte des 13. Jahrhunderts, alle politischen Fragen, mit denen wir uns heute noch beschäftigen, wer ist Deutscher, wer kriegt die deutsche Staatsbürgerschaft, welche Minderheitenrechte gibt es für die Tschechen und Italiener im Heiligen Reich und so weiter. Das ist alles gelöst seit 800 Jahren. Natürlich, wenn man solche deutschen Erzbischöfe hat und solche Politiker, wie wir sie haben, die keine Ahnung haben von deutscher Geschichte, hat man auch keine Vorbilder mehr. Und auf dieser Grundlage, und die haben es ja nicht, die deutsche Sprache durch das Lateinische ersetzt, nicht wahr? Welche die großartige Sprache der Deutschen, der alten Germanen, unangetastet gelassen hat. Völlig unangetastet gelassen hat, wird also die Basis geschaffen, in welcher dann die Weltgeltung der deutschen Philosophie seit dem 17. und 18. Jahrhundert die Befähigung befindet, die Reflexion des Volksbegriffs weltgültig zu machen. Der vor 4-5 Jahren, wie gesagt, in meinem Vortrag gefolgt hat über das Volk. Es gibt keine zweite Sprache als die deutsche und kein zweites Volk außerhalb von uns Deutschen, die mehr Völker zum Selbstbewusstsein geführt haben. Lateinamerika, der Balkan, die Staaten Zentralasiens haben alle aus der deutschen Philosophie geschöpft. Indien, wo unsere deutsche Philosophie ja bis heute mehr geschätzt wird als im eigenen Land, aber sowas soll es ja geben. Und dann muss man eben lesen, völkischer Nationalismus hat keinen Platz. Ja, wie gesagt, es wird gar nicht erklärt, was es ist. Wir müssen uns also damit nicht befassen. Viel interessanter ist eben, was schreibt denn nun die Bibel? Es gibt auch kein einziges Bibelzitat etwa mehr in den Schriften der Deutschen Bischofskonferenz. Nicht nur in dieser, sondern es ist geradezu, eine Krankheit. Die ganzen letzten Jahren dieser ganzen Schriften, können Sie durchgucken, sie sind alle im Internet zu finden, finden Sie kein Bibelzitat mehr. Die gibt es nicht mehr. Das ist schon erstaunlich. 1453 Mal taucht das Wort Volk in der Bibel auf. Es ist nach dem Wort Gott das zweitmeist gebrauchteste Wort dort. Und wenn man das einmal klar hat, warum das so ist, dann, muss man sich eben klar machen, dass ja, ich hatte ja gerade gesagt von dem eigentlichen Inhalt, ein Geschichtsbuch von 1200 vor Christus bis 150 nach Christus, aber der Inhalt ist eben wie eine Gemeinschaft, jüdische Menschen, in diesem Fall irgendwelche nur armen, relativ armen, gegenüber Perser oder Ägypter gehalten, relativ armen Nomaden, sich zu einer imaginierten Schöpferkraft verhalten. Und hierbei tauchen eben in der Bibel, ähnlich wie bei Luckert von Bebenburg im 12. und 13. Jahrhundert, bereits sämtliche möglichen Volksbegriffe auf, die es nur gibt. Von wegen hier unsere deutsche Geistwissenschaft behauptet ja heute, es ist als ein Konstrukt, das Volk. Ja, das mag sein. Es ist jedenfalls ein Konstrukt, das die alten Juden 1000 vor Christus schon kannten. Es gibt ethnische Bezüge, es gibt demokratische Bezüge, es gibt königliche Bezüge, es gibt staatsherrschaftliche Bezüge des Volkes. Es gibt Unterschiede rein rassischer Art zu schwarzhäutigen und dunkelhäutigen Menschen, welche man trifft als Kaufleute. In jeder Beziehung wird das Wort Volk abgeglichen und immer, das ist eben das Schöne, in allen 1453 Beziehungen der Bibel geheiligt. Also wer das nicht erkennt, wo der Kernpunkt der biblischen Überlieferung liegt, der ist wirklich arm dran. Und die schönsten Feste in der Bibel sind die der Volkserrettung der Juden, Esther, Nehemia, ohne ein beständiges Wachen des Volkes über seine eigenen Taten und Untaten, ist immer ein schlussendliches, beständiges Beharren auf dem eigenen der Fall. Man kann geradezu, ich stehe hier unter dem Remigrationsnashorn, man kann geradezu sagen, dass praktisch jedes prophetische Buch mit dem Gedanken der Remigration endet. Das können Sie ja mal nachlesen. Wo ist der Höhepunkt? der alttestamentarischen Bibel. Es ist immer die Kernaussage am Schluss eines fast jeden prophetischen Buches ist, dass sich das Volk bewusster wird, als es am Anfang eines prophetischen Buches war, was es ist. Das können Sie fast durchgängig nachweisen. Die bedeutendsten Gestalten der Bibel sind die der Volkserretter, Moses natürlich oben, aber der herrliche Spruch, der in Deutschland ja auch als rechtsextrem gilt, Gott mit uns, weil er unsere Soldaten in zwei Weltkriege geführt hat, ist natürlich biblisch gegründet. Wo findet sich dieser Spruch, Gott mit uns? Das ist eine wunderbare Geschichte, herrlich, also wie für jeden deutschen Staatsbürger, der muss ja diese Geschichte kennen. Ja. Ein Fremdherrscher vergewaltigt mit seinen Heerscharen die jüdischen Frauen und eine jüdische Frau geht nun ins Heerlager und sagt, Herr, nimm auch mich, hat aber ein Schwert dabei. Als es dann zu Intimitäten kommt, haut sie dem Herrscher den Kopf ab. Sie geht mit diesem Kopf in die Städte der Juden, schwenkt ihn hin und sagt, Gott mit uns. Und es kommt zum Aufstand und das geschändete, vergewaltigte Volk wird frei im Aufstand. Ich kann mir schon vorstellen, warum irgendwelche Linksextremisten diesen Spruch als rechtsextremistischen mit diesem Wissenshintergrund bestellen. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Warum ich mir das vorstellen kann, das sparen wir uns. Wir wollen hier heute nicht allzu abwegig wirken. Jedenfalls ist das die gute Judith in den Büchern 13,11 und 13,15, also Kapitel 13, Vers 15, finden sich diese Gott mit uns. Das ist die ewige Frau, die ihre Volksgenossinnen, wie es in der Bibel heißt, vor der Vergewaltigung bewahrt. Hier in der Bibel wird das Stadtbild in jedem Jahrhundert sicher und es bleibt sicher an jedes Stadtbild einer Nation, was solche Frauen hat. Dazu liefert uns die Bibel die Bilder und natürlich auch solche Männer, die sich schützend vor ihre Frauen stellen. Die Psalmen preisen derlei als höchste Momente des Glücks in der Geschichte. Das höchste Glück in der Geschichte ist, in die Heimat zurückzukehren, die ihren Schutz wiedergewonnen hat. So sollen alle sprechen, die der Herr befreit hat. Er hat sie aus der Hand ihrer Bedränger gerettet und aus fremden Ländern wieder heimgebracht, die Bedrängten. Und aus der Hand der Bedränger gerettet und aus fremden Ländern wieder heimgebracht, von Ost und West, von Nord und Süd. Psalm 107, so soll das Land beschaffen sein. Es nimmt seine vertriebenen Deutschen natürlich auf in aller Welt und die AfD-Politik, die Leistungsträger, die hier das Land verlassen, aus naheliegenden Gründen, soll natürlich zurückkehren. Diese Rückkehr ist das höchste Glück für eine Nation, wenn die Bedrängten wieder heimkehren. Auch Töne der Einkehr der Nationalen kennt die Heilige Schrift in literarisch bedeutendem Wechsel. Also wir haben diese großen Schlachten und wir haben dann diese kleinen privaten Geschichten, von der die Bibel ja so reich ist. Die dritte Ebene der Bibel ist im Grunde neben dem Geschichtsbuch und neben dem zentralen Volksgedanken, der sich 1453 Mal verwirklicht, auf etwa 2000 Seiten sind etwa 2500 Geschichten, die die Bibel ausgestalten, ganz viele Grundlagen und Märchen und so weiter. Diese kennen Grundlagen deutscher Volkslieder und Grundlagen unserer deutschen Volkssprüche, gehen ja auf diese biblischen Geschichten zurück. So haben wir zum Beispiel Tobias, den Sohn des Tobit, der berichtet. Und wieder haben sie an einem schrecklichen Morgen einen von unserem Volk umgebracht. Auf dem Marktplatz liegt der Tote und blutet. Sie haben ihn erwürgt und mit dem Messer gestochen. Soeben erst ist es geschehen. Zweites Buch Tobit, Vers 3. Es ist natürlich klar, was man sagen will. Es herrscht Ordnung auf den Marktplätzen im alten Juda. Und die Geschichte von Tobit ist eben jetzt geschehen in Deutschland. 29.000 Messerattentate im Jahr 2024, wie der treffliche Feroz Khan in dem Prozess gegen Deutschland, gegen die AfD im Hamburger Staatstheater von sich gegeben hat. 29.000 Messerattentate und Tobit, der sich um seine Volksgenossen kümmert, wird verachtet. Das ist ja das Wunderbare an der Bibel, als ob es heute wäre. der Tobit wird nicht gefeiert von der jüdischen Oberschicht, dass er die Toten wegnimmt vom Marktplatz, sie begräbt und an sie erinnert. Der Mann wird verachtet und verfolgt von seiner Herrschaftsschicht, die eben böse ist und auch böse ist und mit der Pest gestraft wird vom lieben Herrgott. Und recht hat natürlich der liebe Herrgott. Tobit wird angespuckt und verkloppt quasi von seinen Volksgenossen. Aber immer wieder geht er und sein Vater und sein Sohn in das Elend hinein des Volkes. Sie bezeichnen und begraben die Toten, die der Staat im Stich lässt. Originalzitat aus der Bibel. Jetzt fängt er schon wieder damit an die toten Volksgenossen zu erinnern. Tobit, zweites Buch, Vers 8. Zweites Kapitel, Vers 8. Das sagen die Hetzer und die Entfremdenden des eigenen Volkes über diejenigen, der sich um die Leichen des Volkes kümmert. Woran sehen wir in der Bibel, dass Tobit ein Auserwählter ist, weil der Erzengel Raphael selbst in verstellter Gestalt zu ihm kommt und in den Himmel nimmt. Das sind die Bilder der Bibel, die eine wirklich kriminelle deutsche Bischofskonferenz uns verschweigt. Und wie gesagt, das Buch könnte man ja 1000 Seiten dick schreiben. Die Bibel ist ja voll davon. Es sind ja winzigste, kleinste Ausschnitte nur, die ich darstelle. Die drei Jünglinge im Feuerofen, König Daniel und so weiter und so fort. Ein Reich in der Bibel folgt dem anderen. Die weltlichen Menschen geschaffenen Ordnungen vergehen. Doch was bleibt? Die Völkerengel, sie bleiben. Die Völkerengel werden in der Bibel als die höchsten Engel dargestellt. Völkerengel Michael verkündet seinen zentralen Kampf der Juden gegen die Griechen. Nun bin ich ja selber halber Grieche, das ist sicher nicht nett. Muss man natürlich als historisches Bild sehen. Ja? Also im Hellenismus wird halt das Griechentum ein Bedroher des jüdischen Staates. Und dann kommt eben ein Völkerengel zu den Juden und sagt, nehmt euch in Acht. Und die kämpfen miteinander. Spiegel und Begleitung in der Erhaltungsordnung der Welt sind die Völkerengel, dynamische Virtutes Intellectuales, wie sie Nikolaus von Kues, unser größter deutscher mittelalterlicher Philosoph, sie nennt. Das ist alles Grundlage der katholischen Theologie. Nikolaus von Kues ist nicht irgendjemand, er ist der theologische Grundleger der Lehre von den Völkerengeln und er ist neben Thomas von Aquin, wie man wohl sagen darf, der größte katholische Philosoph des Abendlands. Das sind keine Wahnideen, die man hier von sich gibt, sondern das lernen Sie als Frühneuzeithistoriker im Studium. Und die Deutsche Bischofskonferenz weiß nichts davon, das kann sie mir ja auch nicht erzählen. Es sind Lügner und Betrüger, wie sie die Bibel schildert, Lügner und Betrüger, die vom Heiland und von unserem Herrgott bestraft werden für ihr Tun. Davon bin ich fest überzeugt, wie gläubig man das auch festmachen darf. Sie predigen ihre Kirchenlehre und sind ja schon dadurch gestraft. Und dass es böse Menschen sind, interessiert sie ja gar nicht, ob da irgendjemand sitzt. Wir haben ein neues Geschäftsmodell in der Asylindustrie gefunden, seit 10 Jahren und sind glücklich damit. Die verdienen sich schweinereich damit und das genügt ihnen. Und die Bibel kennt solche Zeiten. Die Bibel kennt solche Zeiten, wo die Demokratie den Völkern und Reichen sind Engel vorangestellt. Mit anderen Worten, die Völker, die sind dasjenige, was geführt wird. Die großen Reiche sind diejenigen, die von Gott gewollt sind, weil sie sich auf Völker stützen. Die Elite, dem Staat, das sind keine Engel vorangestellt. Nirgendwo an keiner Stelle. Es ist immer ganz klar in der Bibel, wer ist volksgeleitet, wer ist engelsgeleitet. Ein Volk darf sich nicht anpassen an die Macht, die immer darauf bedacht ist, auch die jüdische Macht gegenüber den Juden, wie die Bibel an 1000 Stellen schildert, die immer des Volkes Untergang will, denn die Elite möchte gerne Elite bleiben, das doofe Volk stört. Das Volk würde seine Umgebung, die Elite, mitreißen in die Nacht. Die Nachfolger Alexanders des Großen wollen Babel wiederholen und alles eins machen. Die Bibel schreibt: Danach bestimmte König Antiochos durch einen Erlass, dass alle Völker seines Reiches ein einziges Volk bilden sollte. Europäische Union, ja. Jedes Volk musste seine besonderen Gebräuche aufgeben, seine Sprache vernichten, seine Kultur in den Erdkreis aufgeben. Alle anderen Völker fügten sich seinem Befehl. Das ist schon so formuliert, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, eines halt nicht, Michael. Gottes Volk. Und jedes Volk, das es eben auch so macht und diesem Anspruch der Macht nicht folgt, ist eben Gottes Volk. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 41 bis 42. Das eine, das jüdische Volk, folgt nicht. Verhält es sich aber so, dann ist die Pflicht, eine Heilige aus allen Kräften unserem Volke anzugehören. In guten und in bösen Tagen steht man zu seinem Volke und zu seinem Engel, so fest wie unserem persönlichen Schutzgeist die Treue zu halten. Was braucht es viele Worte? Niemand kann sich im Ernst einen Christen nennen, der irgendwann und aus irgendeinem Grunde sein Volk verlässt. Es gehört zur Frömmigkeit, sagt der heilige Thomas von Aquin, der größte Kirchenlehrer des Abendlands, den Eltern und dem Vaterland seine Ehre zu erweisen. Wer das völkischen Nationalismus nennt, ist ein Verbrecher, der in die tiefsten Abgründe der Hölle gehört und versinken wird. Dem Engel und dem Schutzgeist ist die Treue zu halten, der Wesenhaftigkeit des Volkes und unserem eigenen Wesen. So werden wir gerichtet auf etwas, das uns zugleich überdauert wie antreibt. Wir haben aber auch bis in die letzten Kleinigkeiten biblische Bilder gegenüber dem Staat und vor allem gegenüber dem Fremden. Der kann ganz nett sein, der Fremde. Das weiß die Bibel. Königin von Saba, tausend andere Geschichten, das ist alles super, die kann man auch zitieren, wenn man das möchte, wenn man wirklich einen fremden, freundlichen Christentum errichten will, habe ich als halber Grieche nichts dagegen. Das tun ja aber diese Verbrecher nicht, sie reden Deutschland schlecht. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Aber, und das Verhältnis ist, denke ich, 10:1, der Fremde ist auch gefährlich in der Bibel. Unser Ende ist gekommen, denn Gott gab Fremden unser Land. Das ist also eins, das ist auch die Überschrift auf dem kleinen Ausdruck. Das ist also eins in der Bibel. Was anderes gibt es gar nicht. Die Übergabe des Fremden, des Besitztums an das Fremden, an die Fremden ist das Ende. Ein anderes Ende außerhalb des Metaphysischen in der Apokalypse gibt es gar nicht. Immer wieder und immer wieder, wenn es zu spät ist, klagen die Menschen, wenn sich ihren eigenen Feinden in den Reihen ihres eigenen Volkes ausgeliefert haben. Und ich erwähnte schon die falschen Priester, die Deutsche Bischofskonferenz, ja, die steht im Buch Micha, Kapitel 3, Vers 11, wunderbar geschrieben. Die jüdischen Anführer lassen sich bestechen. Die jüdischen Priester geben zu allem ihren Segen, wenn sie dafür bezahlt werden. Die Propheten selbst wahrsagen für Geld. Das haben wir da. Die Schrift der Deutschen Bischofskonferenz gegen den völkischen Nationalismus ist nicht anders zu erklären als aus einem fehlgeleiteten Distinktionsgewinn, wie der Philosoph Utrecht, der Philosoph Hanno Sauer schreibt auf Deutsch, der lehrt da, der sagt, warum ist das in Deutschland so, dass irgendwelche Manager, ADAC-Leute, Kirchenfürsten auf einmal irgendeinen Schwachsinn erzählen. Ja? Der ADAC-Präsident ist ja gerade zurückgetreten vor ein paar Wochen, der hat erzählt, man braucht kein Auto. Warum fangen Leute an zu erzählen, ich brauche als Katholik keine Bibel mehr? Ja, also das erzählen sie nicht offen, aber tatsächlich gibt es ja keine Bibel in dieser Schrift. Da denke ich mir ja nicht aus. Wo ist denn die Bibel, ja, in der Schrift? Ich könnte ein Zitat, weist mir mal ein Zitat in den letzten 10 veröffentlichten deutschen Bischofskonferenzen nach. Ja, es gibt ja keins. Das ist ja der nackte Wahnsinn. Das muss ich nicht erfinden. Das liefern mir diese Leute. Das ist die Sache, wenn ein Staat wie der unsere an irgendwelche Terroristen fällt und irgendwelche Linksextremisten, die eben nichts können und nichts haben. Und dann beginnt ADAC-Präsident, die Deutsche Bischofskonferenz, Manager bei Volkswagen oder sonst irgendetwas ihrer eigenen Firmen zu ruinieren, im Kampf gegen rechts oder irgend so ein Schwachsinn. weil die den Distinktionsgewinn brauchen. Du hast eben gar nicht die Produktivkräfte in niedergehenden Gesellschaften mehr, die die Werte schaffen, sondern du hast irgendwelche Idioten und die musst du dich anpassen. Also musst du nicht, wir machen es ja auch nicht, die hier in diesem Saal sind. Aber wenn man eben ein schwacher Mensch ist, tut man das. Und schwache Menschen wie die deutschen Bischöfe werden eben das Land ruinieren, wie das immer schwache Menschen machen. Unser Ende ist gekommen, Gott gab Fremden unser Land. Ja, das ist doch, das genügt ja als Spruch. Wenn es bloß der Einzige wäre, der sich damit beschäftigen würde, würde es ja schon reichen. Aber nein, es geht ja noch viel weiter. Und dann sagt er noch, das geht gegen die Priester, der Herr ist mitten unter uns. Nein, der Berg Zion wird umgepflügt wie ein Acker. Jerusalem wird ein Trümmerhaufen. Und wo jetzt der Tempel steht, wird Gestrüpp wuchern, wenn die Fremden kommen. Das ist die Strafe für euer Verbrechen. Diese Zeit ist uns Deutschen und Westeuropäern, denke ich, in der Zeit der leergepredigten Kathedralen nicht fern. Wo die Zivilisation einst war, ist jetzt Innenstadt. Die Bereiche der Frankfurter Innenstadt rechts neben dem Hauptbahnhof Eingang gehören der Zivilisation nicht mehr an. Es gehört nicht mehr der westlichen Zivilisation an, das ist ja nebensächlich, sie gehören der Zivilisation überhaupt nicht mehr an. Es gibt mehrere europäische, von der Europäischen Union ausgewiesene Notstandsgebiete in Deutschland, wo kein normaler Mensch mehr seinen Schuh hintritt. Wenn jetzt kein normaler Mensch mehr hingehen darf, der noch ein bisschen leben will, ein paar Jahre lang. Das sind die Zustände in der sogenannten drittgrößten Weltwirtschaftsmacht der Erde, die hier keine, wir sind ja in Berlin, nicht mehr Glatteis streuen kann. Ja. Das ist der Niedergang der Zivilisation. Und das wird so wunderbar in der Bibel in tausend Stellen dargestellt. Das ist einfach herrlich. Wo das Christfest war, ist nun der umpollerte Weihnachtsmarkt, wo die Technik einen schützte und das Heim wärmte, sterben durch die eigene Herrschaft die gesprengten Ruinen der sogenannten Klimapolitik. Das Zion wird in den Acker gezogen. Also das, mit anderen Worten, da ist dann so eine Art Gleichheit. Alles ist wieder Ackerkrume, wie vor 14.000 Jahren. Die Deutschen sind wie alle Völker dazu aufgerufen, ein fröhliches Mahl zu halten an ihren Altären, wie Deuteronomium Vers 27 sagt. Die ewigen Altäre dienen, auch wenn sie umgestürzt sind, dem ewigen Angedenken an das ewige Volk. Hauptsache ist nicht, dass die Altäre umgestürzt sind. Das ist gar nicht so wichtig. Welches Hoffnungszeichen? Doppelpunkt. Nein, Hauptsache ist, dass die elenden Priester tot sind, sagt die Bibel. Dass das Unvolk und die aufgeblasenen Menschen, so schreibt die Bibel, fort sind, mit denen das abgefallene Volk einst gestraft wurde. Das ist das großartige Bild. Umgestürzte Altäre können wieder aufgebaut werden. Hauptsache, die falschen Priester sind fort und das Unvolk, was auch immer das sei. Ihr Götter, werft euch vor ihm nieder, ihr Völker, jubelt über sein Volk, schreibt Mose in dem Höhepunkt der jüdischen Geschichte beim Einzug, kurz vor dem Einzug ins Heilige Land. Wie wir alle wissen, kommt Mose selbst nicht mit. Das ist diese wunderbare Geschichte, weswegen ich das fünfte Buch Mose auch das Heiligtum des Nationalismus nenne. Warum kommt Moses nicht ins Heilige Land? Das ist eben eine reinste Bibelkunde. Ja? Das ist das Wunderbare. Muss man da mal nachlesen. Was hat er gerade vorher gemacht? Der gute Moses, der hat auf sein Volk geschimpft. Gott hat ihm alles verziehen über 40 Jahre. Moses ist ja eine alte Nervensäge. Geht, streitet mit Gott, sagt, du bist auch ein blöder Hund. Ja, Mensch, dieses ist doch mein Volk. Du kannst mal ein bisschen uns Essen geben, uns trinken in der Wüste. Immer kommt es zu spät, alles. Und Gott lässt Moses alles durchgehen. Er kennt seine menschliche Größe und dass es ein Führer seines heiligen Volkes ist. Aber an einer Stelle verliert Moses eben im hohen Alter mal seine Nerven und beschimpft das jüdische Volk. Wir erinnern uns an Leute wie Habeck, ja. Deutschland fand ich schon immer scheiße. Aber Habeck ist kein Moses. Und selbst Moses, diese heiligste Gestalt unter den Menschen, die keine Heiligen sind, wird eben von Gott gestraft, weil er das getan hat, nämlich das Volk zu beleidigen. Und das steht niemandem zu. schon gar keine Elite irgendeines Volkes, sondern wenn überhaupt Gott. Daher heißt es bei Papst Pius dem 11. in der offenkundig der Deutschen Bischofskonferenz unbekannten Enzyklika mit brennender Sorge: Wer den Staat, die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt, die irdische Ordnung, die sich ja alle ihren Platz behaupten, aus der irdischen Werteskala herauslöst, fälscht die Ordnung der Dinge. Und die Ordnung der Dinge ist eben volksbestimmt. Die seelenlosen Formen der Dinge werden abgeladen in der Bibel, wie die Träger von ihren Ämtern, sind zeitgebunden und haben dem Volk zu dienen. Auch im Volk gibt es gar nichts zu überhöhen, aber heute muss es als das Staatshandeln altgebietener Große überhaupt erst wieder in der Haltungsordnung gerecht gesetzt werden. Die Probleme des Jahres 1937, in der die Enzyklika entstanden ist, sind klar. Die richten sich gegen Stalin und Hitler. Aber heute haben wir da gar keine großen Probleme mit, das auf unsere heutige Sache zu beziehen. Die Staatsvergottung als Problem stellt sich auch den weltlichen Philosophen, die eben christlich gestimmt sind. Immanuel Kant sagt, die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler unabhängiger, benachbarter Staaten voraus. Und obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, so ist doch selbst dieser nach der Vernunftidee besser als die Zusammenschmelzung der Staaten. Wir denken wieder an die EU. Durch eine die andere in einem universalen Monarchie überwachsene Macht, die die Keime des Guten ausrottet und zuletzt in Anarchie verfällt. Genau das, was wir heute haben. Und Kant sagt, das Einzige, was schlimmer ist als Krieg und Pest, also die alten biblischen Strafen, ist eben eine internationale Ordnung, die die Völker vergisst. Und das ist rein biblisch gegründet. Man merkt also in jeder Wendung die biblische Grundlage auch der Philosophie von Texten, wo wir das gar nicht erwarten. Und die Geschichte einer jeden seelenlosen Despotie wird eigentlich bei irgendeiner Bibelkenntnis sofort klar. Keineswegs ist die Welt des Alten Testaments von der des Neuen zu trennen. Das ist ja auch so eine Sache, dass man heute Jesus Christus zu so einem grünen Wähler umdeutet. Wie man das mit allen großen Gestalten macht. Es gibt eine Biografie von Alexander von Humboldt, von dem großen Preußen, den ich sehr verehre. Aufgrund bestimmter Eigenschaften, bestimmter Sachen, die er gemacht hat, steht wirklich drin, heute wäre bei den Grünen Alexander von Humboldt. Ein solches Buch packe ich dann immer gleich beim Momox in die Online-Flohmarktkiste. Hat sich natürlich erledigt, so ein Schwachsinn. Diesen großen deutschen Patrioten Alexander von Humboldt, der wäre nicht bei den Grünen heute, aber sei es drum. Das macht man mit Jesus Christus auch. Und so haben wir dann zum Beispiel den barmherzigen Samariter, und ich war bei Lukas Kapitel 10, Vers 35, wo der gute Mann, der einen Fremden am Wegesrand findet. Bei einer heimischen Straße, wo gemerkt, den findet er nicht in Afghanistan. Also der Samariter, der ist da nicht irgendwo, der ist nicht im Sudan und im sonst wo. Also der ist in der Heimat. Und da ist einer angestochen und liegt da mit einem Messer. Die katholische Bischofskonferenz macht daraus eine Flüchtlingsgeschichte. Bei aller Liebe, wie kann man bei 29.000 Messerattentaten nicht das Naheliegende sehen, worum es beim Samariter geht? Ja, natürlich wird der Angestochene in unserer Heimat auch von der AfD, und sei es ein Schwarzer, ein Indianer, ein Chinese oder eben auch ein Mitglied des eigenen Volkes, aufgehoben von der Straße. Weil es unsere Straße ist, an dem wir nicht dulden, dass Leute gemessert werden. Und was macht der Samariter damit? Der geht nicht zum nächsten Sozialamt und meldet den zum Bürgergeld an, was ja heute Grundsicherung heißt, auch wieder so ein Betrug, Sparmaßnahme, völliger Blödsinn. Das wird, ist auch egal, wir wollen nicht allzu politisch werden heute, aber dieser ganze Quark ist ja ganz klar, worauf es zielt. Es sind die Einheimischen, welche sich um das Einheimische kümmern. Es ist der Nächstgehende quasi, der sich um den Nächstliegenden neben ihm kümmern soll. Und der Samariter gibt dem bei einem Gasthof ab, den Kranken, und bezahlt die Rechnung. Unsere deutschen Gasthäuser schließen wegen Fachkräftemangels und weil sie sich nur noch bedroht fühlen in den Malls der Hauptbahnhöfe. Die schließen ja nicht in die Kneipen nur, weil sie pleite sind, sondern weil irgendwelche Mafiosis und Clans zu ihnen kommen und sie abzocken. Das ist doch das, was uns der barmherzige Samariter sagt. Barmherzige Samariter tanzt nicht auf den Gräbern des Toten, wie in Chemnitz unser verfluchter, gottverfluchter Staatspräsident Steinmeier. Der lädt keine Rockband ein. Jetzt tanzen wir mal auf den Grab des Abgestochenen da. Das macht er nicht, der barmherzige Samariter. Also was sind das für Bilder, ja? Dass das eine Flüchtlingsgeschichte sein soll? Das geht uns Deutsche was an, diese biblische Geschichte. Chemnitzer Konzerte gegen rechts auf der Leichenspur des geschlachteten Proselyten. Das war ja einer, der nicht dem jüdischen Glauben angehangen hat, jeweils kein richtiger Jude. Konzerte gegen rechts auf der Leichenspur von geschlachteten Proselyten sind eben neutestamentarischer Strafen würdig und dürfen niemals vergessen werden. Das ist ja keine Geschichte aus dem Alten Testament von irgendwelchen Juden von 1000 vor Christus, sondern dem gemesserten Deutschen, dem gemesserten Schwulen, dem gemesserten Migranten, dem gemesserten Juden und der gemesserten Frau gebührt die bezahlte und nahrhafte und der nahrhafte Aufenthalt in einem gemütlichen Wirtshaus, wo sie geschützt sind. Wenn die deutschen Wirte aber im Jahr 2026 nicht mehr arbeiten können, weil sie ihre westdeutschen Innenstädte zu Barbareien entwickelt haben und sie damit die Hölle beschreiben, dann ist das kein biblischer Auftrag und kein Auftrag, den die Deutsche Bischofskonferenz formulieren darf. Noch viel deutlicher warnt die christliche Weihnachtsgeschichte vor den Barbaren im eigenen Land, welche ja nicht die Fremden sind, sondern die einheimischen Herrscher. Auch die Weihnachtsgeschichte, es wird alles bei der Deutschen Bischofskonferenz jetzt zu einer Flüchtlingsgeschichte. Also jede der 200.000 Geschichten ist eine Flüchtlingsgeschichte. Das ist wirklich langweilig. Was ist denn in der Weihnachtsgeschichte der Fall? Das ist doch grandios, was da der Fall ist. Ja, muss man lesen. Wer verfolgt denn Jesus Christus? Ist es zugegebenermaßen jetzt mal nicht der Araber oder so. Nein, sein eigener König verfolgt ihn. Der jagt ihn doch aus dem Land. Was besagt uns das denn? Na, dass wir kritisch sind zu unseren Eliten, die uns heute regieren. Das sagt uns die Weihnachtsgeschichte. Das ist doch keine Flüchtlingsgeschichte. Er ist doch gar kein Flüchtling. Nur im äußerst im abstrahierten Sinne. Aber der Abstraktion ist ja auch schön. Man kann ja auch jede Geschichte so ausdeuten, wie man sich das wünscht. Wenn man vielleicht bei 2500 biblischen Geschichten eben auf eine Flüchtlingsgeschichte kommt, ist das schon verdächtig. Also das liegt mir ein bisschen, horcht sich so ein bisschen nach politischer Agenda an. Aber ich meine, ich bitte euch, da gibt es nichts an Flüchtlingsgeschichte. Wichtig sind immer, oder wie wir dann alle das Neue Testament überhaupt zu verstehen haben, ist ja ein jüdisches Buch, die Bibel. Und in der hebräischen Sprache ist ja die rhetorische Figur der Anfangsworte immer sehr wichtig. Daher heißen auch immer die biblischen Bücher, wenn man die auf Hebräisch liest, haben immer so Namen. Also Buch hier und Buch dies und Buch das. Und wie fängt das Neue Testament dann an? Mit was für Worten? Ja? Es fängt nicht an mit der Erklärung gegen völkischen Nationalismus, sondern wie fängt es denn an? Der Heiland selbst muss seine Herkunft belegen. Der legt sich nicht 20 verschiedene Identitäten zu am Anfang des Neuen Testaments und kommt dann da rein irgendwie, als ob der da Franz Müller oder Abdullah Hamid heißt. Ja. Der belegt als Heiland, als Gottes Sohn, seine Herkunft von seiner Mutter Maria und seinen Stammvätern, der seiner leiblichen, seiner Mutter, ist ja nicht leiblich, sie ist ja, wie ihr wisst, im Marienkult etwas schwieriger zu verstehen in ihrer Mutterrolle, aber sei es drum, das ist katholische Theologie. Aber Maria und Josef haben natürlich weltliche Vorfahren und die werden benannt. Das ist der Beginn des Neuen Testaments. Sagen wir, versteht man, der auch auf den Schluss des Neuen Testaments natürlich verweist und auf die Apokalypse, sondern den lesen eigentlich deutschen Bischöfe noch das Neue Testament. Es mag ja sein, dass man aus irgendeinem alten Antisemitismus oder aus irgendeinem neuen linksextremistischen Antisemitismus das Alte Testament vielleicht irgendwie nicht wahrhaben will. Aber das Neue Testament widerspricht ja in nichts. Das Neue Testament beginnt wie das Alte Testament mit dem Turmbau von Babel bis zu den Zeiten des untergehenden Alexanderreichs. Wird alles noch einmal wiederholt im Neuen Testament. Vom Eintritt des Heilands bis zur Apokalypse. Und was sehen wir? Am Anfang wird das Volkstum bestimmt. Nämlich, ihr kennt ja diese langen Geschlechtertafeln, die eben auch Jesus anführt am Beginn des Neuen Testaments. Und es endet mit der Apokalypse. So, jetzt wird es nun ganz spannend. Ja, also, da geht ja alles unter. Ihr habt ja sicher tausend, auch wenn ihr noch nie in der Apokalypse geguckt habt, ist sicher das berühmteste Buch der Bibel. Also die ganzen Filme, die ihr vielleicht seht von Hollywood, ja, also jeden zweiten Film sind da Sprüche und so weiter. Das ist ja so verbreitet, die Apokalypse in der Popkultur heute, die ist richtig lebendig. Da heißt es dann zum Beispiel in einem Punkt, gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, die Erde und der Himmel gehen unter. Aber was ist denn der Witz der Geschichte, wenn man es erstmal national betrachtet? Ja, so hier als völkischer Nationalist, dass man liest, was geht denn nicht unter? Ja, also gut, ihr ahnt schon, was nicht untergeht. Aber die Völker überleben. Die Verdammten und die Nichtverdammten werden nicht einmal nach Mann und Frau unterschieden. Nur nach Völkern. Das ist das Letzte, was übrig bleibt als geistige Struktur des Menschentums, die gewogen wird. Das ist so etwas von fantastisch, dass es überhaupt keinen Völkernationalismus gibt, der diesen Gedanken auch nur übertrifft, der ihn auch nur kennt oder würdigen würde. Die davon haben die überhaupt gar keine Ahnung. Ja, also wenn man jetzt mal biblisch mal anfangen würde, hier Nationalist zu werden, hätte man ja eine ganze Weltliteratur hinter sich. Sondern es geht einfach um die Grundstrukturen, die immer wieder, wir wollen ja gar keine völkischen Nationalisten werden, auch wenn mir gar nicht erklärt wird, was das ist. Wie gesagt, mir fällt das als, ich wiederhole es zum dritten Mal, als halber Grieche ein bisschen schwer, einem rassischen Ethnozentrismus anzugehören. Also, was soll das auch sein? Ja, das wird ein bisschen kompliziert. Ja, also, Dejan, wir haben ja lauter super Deutsche hier im Saal, die keine ethnischen Wurzeln haben. Es ist eben eine geistige Beziehung, wie die Apokalypse uns das sagt zum Volk. Die wird gewogen. Ja. Da wird nicht gefragt, ob denn natürlich nicht gefragt. Da hat die vielleicht recht, die Bischofskumpel hatte erst blaue Augen. Aber es wird danach gefragt, ob er Deutscher war. Das heißt, nach seinem Volkstum treten die Heerscharen an und werden gewogen. Das steht in der Bibel mehr als einmal in der Apokalypse. Kommen wir zurück zu Christus. Er wird verfolgt von seinem eigenen Staatsvorsteher. Und ich glaube, an keiner Stelle der Weltliteratur wird gewaltiger gewarnt vor der Staatsmacht, der man sich zu entziehen hat. Wie ein Säugling in der Krippe, dem man sich eben nur hilflos vorstellen kann, da kann man nichts machen. Aber Christus wird älter und eben verfolgt. Und er ist ein Mann und er flieht. Und daraus eine Flüchtlingsgeschichte zu machen, als wollte der Heiland, der sein Kreuz ja sucht für uns, also er will ja leiden, das ist ja seine Aufgabe völlig perfide. Es ist also, als ob irgendein Flüchtling, es sei ja auch aus gerechtfertigten Gründen hier in Deutschland leiden wollen würde. Die Aufgabe des Heilands wird von der Deutschen Bischofskonferenz einfach in den Dreck gezogen. Es ist nicht, natürlich gerade nicht die Aufgabe des Flüchtlings. Jeder Flüchtling will natürlich gerade ein bisschen Geld verdienen, ein hübsches Leben haben. Also das nun Jesus Christus zu unterstellen, dass er das möchte, ist schon, das ist also ein nackter Wahnsinn. Was sie für blödsinnige, logische Schlussfolgerungen machen, ist, der tragende Gedanke ist vielmehr, vor wem ausgewichen werden muss. Und ist es die heimische Macht, die den Einheimischen verfolgt, sitzt eben dort das Böse. Vor dieser Macht darf man fliehen, aber das letztlich Entscheidende ist, man kehrt eben zurück. Wie ich schon sagte eingangs, das sind die glücklichen Zeiten, wo die Christen zurückkehren in ihre Länder und wo man offenbart und offenbaren darf, wer man ist. Ob man jetzt Gärtner ist oder Schornsteinfeger oder AfD-Mitglied oder selbst Grüne-Mitglied, es spielt doch keine Rolle. Was fällt denn diesen Leuten ein, AfD-Mitglieder aus ihren Kirchen zu jagen? Das ist nicht das, wonach gewogen wird. Vielmehr, ohne den Volksgedanken besäße das Christentum überhaupt keine gottgeleitete Glaubensgewalt. Und so sagt es wieder ein anderer Papst, also immerhin Papst, nicht, sage ich ja nicht, wäre der Katholizismus vaterlandsfeindlich, wäre er eine teuflische Religion. Das Vaterland verliert nicht nur unsere Liebe, sondern unsere Vorliebe. Das ist doch selbstverständlich, die ganze Nächstenliebe fußt darauf. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt. Er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Nicht nach Männern und nach Frauen. Ja, nach Gerechten und Ungerechten. Ja, das ja. Aber eben in Völkern. Diese Völker sind keine Gefängnisse, in denen der Einheimische sich vergisst, sondern eine christliche Nation steht zu allem Fernen und Fremden erkennbar als ein jeweils gottgewollter Gedanke, wie die Bibel es immer sagt. Die einzelnen Völker sollen als solche hören und das Schicksal und Vorbild des einen Volkes aus der Bibel zu ihrem eigenen machen. Das ist eben die ewige Ordnung, die eben vom der Einsetzung der Völker in der Sprachverwirrung von Babylon bis eben zur Apostelgeschichte, wo ja dann das Wunder geschieht, dass auf einmal in allen Sprachen der Erde die christliche Botschaft vernommen wird, dass ganz klar ist, dass nicht das Esperanto oder irgendein ein englischer oder irgendein globalistischer Auftrag Christus führt, sondern eben die Mehrsprachigkeit dieser Erde, die Fortlichkeit dieser Erde, die rechtfertigt ist. Wer den Fremden dient, dient seiner eigenen Entfremdung. Das ist eine biblische Grundstruktur und das ist auch das, weswegen man sich vor Fremden in Acht zu nehmen hat. Es ist eben so, dass diese Xenomanie, ich habe gelesen, während ein paar Wochen hier auftritt, eine Dame, die darüber über die dunklen Seiten der Fremdenfreundlichkeit reden wird, also dem Verfallensein ans Fremde, davon redet die Bibel auch. Fremde ist nicht der, deswegen übel, weil er fremd ist, dafür kann er ja nichts. Sondern wenn man ihm sich unterwirft, ist man selbst entfremdet. Das ist das Einfache, was wir immer wieder lesen können in der Bibel. Das ist doch unser aller täglicher und lebensweltlicher Erfahrung. Das ist noch nicht mal rechts, ja? Das ist nicht rassisch. Das ist eine vollkommen klare Aussage. Eine kleine Auswahl an Bibelstellen belegt, auf welche vielfältige Weise das Fremdsein umzirkt wird. Also man kann es einmal ja ans Volk aufhängen, man kann es an den Staat aufhängen, die ganzen Bibelgeschichten, und man kann sie ans Fremdsein aufhängen. Der Fremde wird in der Bibel nie als solcher idealisiert. Er kann freilich, wenn er geistig ideell, trotz der faktischen Fremdheit, diese überwindet, als näherer und nahender an das Heimische empfunden werden. Wenn auch nicht als Nächster, der immer als Volksgenosse angesprochen wird, was freilich in deutschen Übersetzungen schon meist in der historischen Zeit umgedeutet wird. In Genesis Kapitel 31, Vers 15 beklagen sich Lea und Rahel über ihren Vater Laban, dass er sie wie Fremde behandeln würde. Das ist eben immer wieder das Schlimmste in den zwischenmenschlichen Beziehungen ist Fremdheit. Und wenn wir so etwas haben wie diese Bundesrepublik mit ihren offenen Grenzen, die es ja gar nicht geben kann, denn jeder Staat schützt seine Grenzen. Nun werdet ihr sagen, aber er schützt sie ja nicht. Deswegen sage ich ja auch immer, wir haben auch keinen Staat mehr als Deutschland. Das ist ja gerade die Sache, die wir mit der biblischen Logik, die ist ja nicht politisch korrekt oder grün, sondern die ist handfest. Ja. Ein Schlimmeres ist im Nächsten, im Rahmen der Familie, in der Politik, nicht denkbar als das Behandeltsein als ein Fremder. Es ist ein unheilvoller Abstand, wo er nicht sein dürfte. In Deuteronomium Kapitel 17, Vers 15 wird es dann auf den nationalen Rahmen erweitert. Du darfst nicht irgendeinen Fremden über dich setzen. Die irgendwie als Autorität gesetzte Herrschaft darf keinen Abstand zum Beherrschten haben. Das ist also auch eine demokratische Regel, auf die Johannes Artusius und andere große Vordenker des Abendlandes, unserer modernen Demokratie, also unserer wirklichen Demokratie, nicht von unserer Demokratie, wie sie gepredigt wird, sondern von der wirklichen Demokratie als Grundsatz annehmen. Johannes Althusius, dessen große Lehren in Goldbuchstaben an den großen Universitäten der Welt hängen, vor allem im angelsächsischen Bereich. Der Mann war Protestant in Emden und hat deswegen in der angelsächsischen Welt sehr stark eingewirkt, ist absolut biblisch gegründet. Daher kommt die moderne angelsächsische Demokratie und nirgendwo anders her. Und wenn man da jetzt dessen Schriften auch noch zitieren würde, würde man gar nicht mehr als völkischer Nationalist gelten, dann würde man wahrscheinlich schon gleich erschossen werden. Wir bleiben bei der Bibel und stellen eben an tausenderlei Stellen fest, dass wir immer wieder Warnungen haben. Welch Unglück, wenn ein Fremder den Reichtum eines einheimischen Mannes verzehrt. Das ist mal eine Aussage. Während unsere Amtskirchen das geworden sind, was Jeremia Kapitel 2, Vers 21 beschreibt, zu einem Fremden, so heißt es nämlich Weinstock. Da steht nicht im Hebräischen, wie das manchmal übersetzt wird, verdorbener Weinstock oder kaputter Weinstock oder fauler Weinstock. Das ist der fremde Weinstock, steht da. Und kein anderer. Wir müssen also nicht dahin kommen, dass, wie in Jesaja gesagt wird, nun Fremde unsere Mauern bauen und ihre Könige uns dienen, also irgendeine Unterwerfung von irgendwelchen Fremden anstreben. Das ist auch nie der Gedanke des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewesen, was der erste Staat war, der die Sklaverei verboten hat, im Übrigen seit den Einwirken der deutschen Stammesgesetze und der Goldenen Bulle ist das Heilige Römische Reich sklavenfrei gewesen. Aber dass wir Deutschen und Westeuropäer uns deswegen widerstandslos ergeben müssen oder klagen müssen, wie in den Klageliedern, unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden, das schreibt die Bibel hier uns nicht vor, sondern wir sollen uns ja dagegen wehren. Nur die Juden hören immer nicht, wie wir Deutschen jetzt, und dann klagen sie. Dann fangen sie an, um Gottes Willen, hätten wir das gewusst, wenn wir unsere Grenzen aufmachen, was jeder Trottel weiß, dass man nicht tut, dass es uns danach 10 Jahre lang, in 10 Jahren schlechter geht wie vorher. Das sind ja alles so Sachen, alles sehr merkwürdig. Die Bibel kennt eine ganz abgestufte Fremdenlehre, die überspringen wir mal. Aber noch viel interessanter ist dann ja, damit höre ich dann auch schon, kehre ich so langsam schon in die Schlussfloskeln ein, in die Schlussphrasen. Ja, bis 1900 war ja völlig klar, das was ich eingangs gesagt habe, 1100 Jahre nach dem Wirken des bedeutenden Bearbeiters des Bibeltextes. Des Bibeltextes gibt ja verschiedene, in der Hebraistik kann man ja heute nachweisen, wer wann was wo geschrieben hat. Einer der bedeutendsten Schriftsteller der Bibel ist der sogenannte Jahwist, der in der Mitte des 8. Jahrhunderts die Bibel grundsätzlich noch einmal überarbeitet hat und vereinheitlicht hat. 1100 Jahre nach dem Wirken des Jahwisten, also etwa um 900 nach Christus, fällt eben uns Deutschen das denkwürdige Schicksal zu, das Heilige Reich zu begründen und in ihm ein Erbe zu entfalten. Und ein Volk mit eben einer solchen Geschichte, mit einer solch ehrbaren und würdigen Geschichte und würdigen Grundlagen, die es schützt in schweren Tagen, dessen Strahlen werden eben weiterwirken und länger wirken als irgendwelche Untaten oder Grotesken von deutschen Bischofskonferenzen. Wir müssen uns in unserer aktuellen und jüngst vergangenen Herrschaften immer wieder erinnern und wir werden sie immer, wenn wir sie ins biblische Licht stellen, für verworfen finden. Das ist eine großartige Sache. Braucht man sich auch gar nicht aufzuregen, weil die Bibel ja sagt, das sind eh alles verlorene Leute. Das beruhigt im Alltag, wenn man deutschen Politikerreden zuhört, wie ich meine. Und wir sollen ja ruhig sein als brave Demokraten. Wir sind immer ganz brav als Christen. Das ist keine Frage, aber den Verbrechern sagen zu dürfen, dass sie welche sind, also das haben wir nun wirklich von Christus gelernt. Aber auch andere Dinge, die rezipiert werden in der Welt, die christlich umgedeutet werden, wie die ganze griechische Antike, die wir ja nicht wirklich in ihrer Ursprungsform wahrnehmen können, genauso wenig wie unsere einheimischen germanischen Sagen, sondern die wir immer durch das Licht der Jahrhunderte und Jahrtausende sehen werden, Es sprach im Aristoteles immer vom beigeordneten Menschen, vom Syndastikon, und während das staatsbildende Wesen, das Politikon, also der Sippe immer vorangeht und notwendiger ist als der Staat. Also das sind auch Lehren, die wir schon 500 vor Christus haben und nicht nur im Neuen Testament. Vorgeht in allen Werken der griechischen Antike, die wir immer so schwafelnd haben, das antike jüdische Erbe oder was die da immer erzählen, ging, dass die AfD angeblich immer sei. Das ist ganz egal, welche Erbteile wir nehmen, auf die unsere Kultur heute beruht. Die ist immer national bezogen. Die ist immer auf den Nächsten bezogen. Die ist immer auf den Volksgenossen bezogen. Und nur gerade auch irgendwelchen antiken Sachen etwas zu unterstellen, was in die Nähe der Deutschen Bischofskonferenz ginge, ist also vollkommen unsinnig. Und vielmehr ist es so, und dass wir, wie ich hier formuliere, nach Anfängen bei Meister Eckhart und Dietrich von Freiberg es folgende vier Grundlagen gibt der christlichen Nation. Das ist die gerechtfertigte Hochschätzung des Individuellen im Volk, das Streben nach Weltfrieden im Volk, der Demokratie als Gelingensform, die bereits das Volk im Namen trägt, und das moderne Ich, das wir als planetarische Möglichkeit und die wohlverwaltete Polis, aber eben als Möglichkeit auf der Grundlage der Nation, nicht als Möglichkeit irgendwie so ein Weltmenschen da, Menschenwürde und was die da alles in den Mund nehmen, die Deutsche Bischofskonferenz, indem sie 17 Seiten lang das Vaterland im Schmähen, fällt ihnen am Schluss ein, dass sie die Menschenwürde achten. Menschenwürde ruht im Volksgedanken der Bibel, die ruht im Volksgedanken überhaupt. Und solange ihr Deutschen, liebes Publikum, stolz seid auf euer Deutschtum, wird um die Menschenwürde ja keinem Christen bange. Das ist ja der Gehalt desselben. Die Sprache ist, wie gesagt, seit der Apostelgeschichte ja selbstverständlich. Ihr sollt sie ja wahren und nicht Englisch sprechen im Grundstudium, sondern ihr sollt Deutsche bleiben, Deutsch sprechen und Deutsch fühlen. Das ist eben auch Gott sei Dank so, dass das Volk keineswegs in Frage steht, auch nicht in der modernen Philosophie oder in der modernen Theologie. Ich erwähnte schon, dass selbst die Genderwissenschaften in Teilen, hier geht es ja auch um andere Sachen, eben um Genderwissenschaften, aber die bestreiten nicht das 1435 Mal Erwähnung des Volksgenossen in der Bibel. Vergleicht man die Internetseiten, die weltweiten, die christlichen, so kann man diese Krankheit, von der ich heute erzählt habe, wirklich auf Deutschland beschränken. Eine theologische, pastorale und aktuelle Betrachtung über die christliche Pflicht zur Nation findet sich praktisch in allen Sprachen der Welt. Es gibt die netten Übersetzungsmöglichkeiten von Google, sodass man sich spanische oder andere Seiten ja grob übersetzen kann. Man zeige mir irgendeine katholische und evangelische normale Seite, die nicht westeuropäisch ist, wo der Gedanke an die Nation nicht das höchste ist. Und selbstverständlich haben wir eben auch dann unsere Linken quasi, die ja quasi irgendwie bis vor wenigen Jahren noch normal waren. Unter links haben wir uns irgendwie sowas Pazifistisches vorgestellt oder ein bisschen Klassenkampf, ja, und so weiter. Die größte linke Theologin ist Dorothee Sölle, eine ganz große, man muss es sagen, Antifaschistin, ja, hat eine richtige Linke der alten Zeit, die in allem politisch irrt, wie ich meine. Aber es war eben eine altgeschulte linke Theologin. Noch im Jahr 1987 schreiben linke Theologinnen Bücher mit dem Titel Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Auch Dorothee Sölle hält vor der Wende Westdeutschland vor, die nationale Vergessenheit, die nicht biblisch gegründet sei. Also wie ich jetzt noch linker argumentieren kann heute, fällt mir wirklich nicht ein. Es wird nirgendwo, aber wirklich nirgendwo außerhalb eines ganz primitiven linksterroristischer Seiten die Bedeutung des Volkes geleugnet und auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Und da muss ich schon sagen, dann hat sie sich halt wohl zu fühlen in ihrer Gesellschaft, diese Bischofskonferenz. Aber sie wird das Christentum in Deutschland wesentlich schädigen. Während allerdings, wenn die Bibel recht hat, der Gedanke des heiligen Volkes, der heiligen Nation, zu dem wir uns alle bekennen und die uns fördert, schützt und unsere Sprache und unsere Gefühle gibt für die Menschheit, werden selbst diese Amtskirchen übernehmen. Damit lassen Sie mich schließen und für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit danken.